B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Was gibt's Neues?
Bist du auch so gut drauf im Wonne-Monat November?
Ja, doch, wir sind wir doch immer. Also nicht nur im Mai, wir sind doch immer gut drauf, du und ich. Weil wir doch immer positiv.
Gehen bei dir auch alle Haushaltsgeräte kaputt?
Ja, gleichzeitig. Das ist ich weiß nicht warum, aber es scheint so ein ungeklärtes Naturgesetz zu sein.
Ja, oder das hängt mit dem Black Friday zusammen.
Meinst du, dass die dann alle einen Blackout haben? Oder
genau.
Soll ich? Ach so.
Wenn man dann neue kauft.
Ach so. Du meinst, Amazon schiebt das alles an, dass meine Drucker, Autos und Kaffeemaschinen gleichzeitig den Geist aufgeben.
Ah. Ja, klar. Ich möchte noch mal daran erinnern, Black Friday ist ja der Tag, den wir begehen, weil Jesus da geimpft worden ist. Und deshalb gibt es ja ganz viele Rabatte in allen Läden.
Richtig. Wir machen auch gleich weiter mit richtigen, wahren Geschichtsnews. Diese war ja schon mal eine Aufklärung, die wir alle brauchen.
Ja.
Das merken wir uns, so wie, da kommen wir gleich hin. Also, wie das mit dem Zweiten Weltkrieg war, aber schön, dass du schon mal die religiösen Hintergründe des Black Friday erklärt hast.
Ich möchte auch auf unseren Shop hinweisen, aber noch nichts verraten, weil das ja Teil der Sendung sein wird. Wir haben ja unser Sortiment nochmal erweitert in Richtung Sanitärkeramik und es gibt einen neuen Duft bei Rheinmetall. Aber auch darüber werden wir später...
Na, das sind ja wieder Teaser, du. Ja.
Ja.
Aber nicht so lange warten, weil nicht, dass die Leute dann schon weg sind. Also,
jetzt haben wir unseren großen Erfolg bei den Shorts. 240.000 Klicks.
240.000 Millionen Klicks, genau, und 350% Likes. Besser geht's ja kaum. Und deswegen greifen wir jetzt auch an.
Yes.
Weil wir jetzt ja so wahnsinnig populär sind.
Attacke.
Ja, wir haben ja so viel vor jetzt. Also jetzt aus dieses Momentum muss man ja nutzen, oder?
Du meinst, wir sollten gleich in Polen anmarschieren, oder?
Nein.
Liechtenstein?
Nein, überhaupt gar nicht sowas.
Ach so.
Nein.
Ach, jetzt war ich gerade ins Fahrt.
Ja, ich dachte ja erst, wir geben jetzt mal die 80.000 aus, um Einfluss zu nehmen auf Merz, weil das können wir ja bei Herrn Weimer kaufen. Nur dann habe ich gedacht, was soll das? Also der Merz hat ja gar keinen Einfluss.
Ja, vielleicht sollte der mal 80.000 an Weimar zahlen, damit er mit...
Damit er Einfluss hat auf Merz.
Mit dem Machthaber in Deutschland sprechen kann.
Aus sich selbst, ja. Nee, aber das können wir uns doch schenken, oder? Das können wir dann ja auch direkt im Klo runterspülen, die 80.000.
Aber verstehst du, warum die dem Weimar das alle so übel nehmen? Das ist doch wieder nur eine Hetzkampagne von Apollo News.
Ja, von allen. Ich finde das alles, also dieses ganze Negative, das uns umgibt, immer dieses Gequengel und Gestänke. Also nochmal, wir haben ja große Pläne. Nicht nur werden wir jetzt mit dem Shop Unmengen Umsatz machen, weil du diese schönen Produkte eingekauft hast. Machst doch jetzt einfach. Also
wir kommen Ich wollte erst noch eingehen auf die... Wir haben ja diese kleine Rubrik sexuelle Spielarten und ich hatte mich ja lustig gemacht über die Asexuellen. Du erinnerst dich, das sind ja die Leute, die geil davon werden, keinen Sex zu haben. Mhm. Was ich nicht wusste, ist, dass es ja eine ziemlich gefährliche Spielart auch ist. Mir hat jetzt einer geschrieben, der ist selber asexuell, der wurde von einem anderen Asexuellen vergewaltigt.
Vergewaltigt oder nicht vergewaltigt?
Nee, vergewaltigt. In dem, der hatte keinen Sex mit ihnen, ohne vorher zu fragen.
Ich nenne dich jetzt Dr. Matthias Berger. Was ist das hier eigentlich für ein Format, wo wir über nicht stattgefundene Dinge, die man...
Das ist wie beim Impfen. Du brauchst sozusagen eine informierte Zustimmung. Auch wenn du mit jemand als Asexueller keinen Sex haben willst, musst du vorher fragen, willst du mit mir keinen Sex haben?
Ja.
Und wenn der dann Nein sagt...
Willst du mit mir keinen Sex haben? Nein.
Dann musst du mit ihm schlafen.
Ach,
sonst würdest du ihn ja vergewaltigen. Ich denke nur daran, jedenfalls... Ich finde, das sind immer noch einer der letzten großen Tabus in unserer Gesellschaft und ich finde, wir sollten darüber reden. Wenn nicht wir, wer dann?
Ja, das stimmt. Ich freue mich nur jetzt im Nachhinein, dass du nicht mein Biologielehrer warst in den Jahren, in denen wir irgendwie gelernt haben, wie das geht mit diesem, oder auch nicht.
Das willst du etwa die Frage der Sexualität biologisieren? Das ist zwar eine soziologische Frage.
Ja, ich weiß. Das ist auch eine Entscheidung, die man treffen kann. Ist schon klar. Dafür sollen wir mal eine Sondersendung machen. Also wenn
so wichtig ist das Thema nur auch nicht.
Naja doch, aber wenn du das Menschen erklärst, dann sterben wir danach direkt aus.
Ich mache ja keine Werbung dafür. Ich sage ja nicht, dass ich möchte eine Rücksicht für diese kleine Minderheit und auf die vielen möglichen Missverständnisse hinweisen, die entstehen können im Umgang mit Asexuellen.
Ja, Sollten wir nicht vielleicht auch eine NGO gründen unter deinem Vorsitz für mehrere Millionen? Also weil eine Minderheit wie
Stimmt.
die Asexuellen. Also das ist eine Marktlücke, die du da...
Stimmt, da könnte man richtig reich werden mit, ne?
Ja, also reich werden. Komm, lass uns mal reich werden. Da müssen wir heute viel drüber reden. Der Shop macht uns jetzt reich, weil nicht nur, weil wir einen Vertrag mit Rheinmetall geschlossen haben, sondern du hast ja noch mehr im Angebot, oder?
Ja, wir haben jetzt das goldene Klo, Marke Ukraine im Sortiment.
Mhm.
Zum von der Firma Wilroy und Boch.
Ja. Verkaufen wir denn auch original verpackte Dollarbündel? Das wollte ich dir noch fragen, weil die hatte der Mischnick, oder wie der heißt der auch. Nee, Mischnick war jemand anders, ne? Mintlich hieß der. Mischnick ja. war ein Deutscher.
Nee,
verkaufen wir sowas auch?
Nee, die waren aus. Die konnte ich nicht mehr ordern im Großhandel.
Ach Mann, ey. Ja, ich freue mich ja, dass die alle auf Kosten deutscher Steuerzahler eine Physio bekommen haben, weil sie ja Rückenschmerzen hatten von den ganzen, vom Schleppen der ganzen Geldbündel.
Gut, ich möchte nochmal ein bisschen warnen davor, jetzt einzustimmen in diesen Chor der Leute, die das irgendwie kritisch sehen, weil ich glaube, dass diese Korruptionsvorwürfe gegen Selenskyj eigentlich eine ganz üble Propaganda von Putin sind, um den Friedensplan zu sabotieren und die Wehrfähigkeit der Ukraine zu untergraben und vor allem unseren Unterstützungswillen. Denn wir werden ja weiterhin Milliarden in die Ukraine schicken. Für goldene Klos, für Dollarbündel.
Ja, auch das ist wie mit diesem Gequengel über Weimar. Da hast du völlig recht. Ja. Also man, die Leute fallen einfach drauf rein, dass sie sich jetzt wieder aufregen sollen, noch eben noch. Machen wir nicht mit. Ich höre das dann auch, dass man sagt, das muss doch, wenn man jemandem viele, viele Milliarden von Pfandflaschen sammelnden Rentnern überweist, damit er...
Man könnte fast sagen, in den Arsch bläst, dann sollte so eine kleine Keramik auch mit drin sein, oder?
Ja, eben, aber das machen wir doch auch nur, damit der unsere Außengrenze verteidigt. Das ist doch weiterhin die Idee.
Ja.
So, wenn man, dann kann man doch nicht so kleinlich sein und sagen, ihr müsst doch fragen, wofür der das Geld ausgibt. Das, eben. Das steht ja förmlich dahinter, wenn man sagt, jetzt fliegt die EU auseinander. Weil wir jetzt zig Milliarden, ohne zu fragen, wofür ist denn das überhaupt? Also Entschuldigung, natürlich fragen wir das nicht. Das wäre regelrecht unanständig.
Es gebührt nicht, unter Freunden so ein Misstrauen walten zu lassen.
Absolut nicht. Also du hast recht, das ist alles nur ein Ablenkungsmanöver von Putin, um uns zu spalten. Das macht er ja schon die ganze Zeit.
Der spaltet uns, Mann.
Ja, schon 2020 hat er angefangen. Ja.
Was haben wir denn noch Schönes?
Du, einen Shop hast du. Du willst jetzt nicht in den Shop mit mir, nicht? Du willst nicht verraten, was du da alles Schönes, irgendwie Neues gefunden hast, außer der Klo-Schüssel.
Ja, das neue Parfum von Rheinmetall. Vielleicht willst du den Namen verkünden?
Naja, das Rheinmetall, das läuft ja wie geschnitten Brot, das ursprüngliche. Das
hast Heldentod.
Heldentod hast du doch immer noch im Angebot.
Ja, das haben wir immer noch, aber das neue ist ja Morgentau.
Ja, ach so, Morgentau ist mir aber nicht ganz klar, was für Duftnoten da jetzt eigentlich drin vorkommen. Du hast mir noch nicht erklärt, ob wir da...
Ja, ist so ein ganz zarter Leichengeruch.
Aha.
Über Trümmerfrauenschweiß.
Mhm. Und dann aber auf einem Bett aus Gülle oder eher so... Weil Morgentau...
Ach, du meinst ja, wie man diesen Bezug zu dem agrarisch noch herstellt, ja.
Ja, muss doch. Also ja, das reicht ja nicht dann einfach so nur Torf, Gummistiefel und Gülle, oder?
Ja.
Das müssten ja die Grundnoten sein.
Wahrscheinlich. Wie gesagt, ich verkaufe es ja nur. Ich bin ja nicht der Parfümeur. Ich rieche ja nichts mehr seit Corona.
Ich hätte ja lieber so einen Duft Marschall. Ich
sehe ihn
auch.
Zum Sheriffstern.
Ja, nee, so mit Rosinengeruch oder so für, du erinnerst dich. Also die älteren.
Rosinenbomber.
Ja. Die älteren.
Kaugummi-Geschmack.
Richtig. Die älteren werden sich vielleicht erinnern, es gab mal zwei Pläne. Und vielleicht müssen wir das auch daran erinnern, worauf wir überhaupt anspielen. Und wahrscheinlich wissen es alle, wir sagen es trotzdem mal. Es gab damals, nach dem Krieg vor diesem, der jetzt kommt.
Nach dem völkerrechtswidrigen Krieg, den Russland gegen Deutschland entfacht hatte, 1938, meinst du, ne?
Genau, ja, das war der letzte Angriff der Russen auf ein unschuldiges, freies Land. Und danach gab es ja einen Plan oder zwei Pläne. Ich glaube, wir müssen es nochmal referieren, weil es war auch unter unserem milliardenfach geklickten Short irgendwie, wurde das auch diskutiert. Es gab den Plan von Herrn Marschall, also unter anderem Berlin mit Rosinen zu bewerfen, aber auch Deutschland wieder aufzubauen mit reichlich Industrie- und Nierentischen. Und dann gab es den Plan von Herrn Morgenthau, Deutschland nie wieder aufstehen zu lassen, sondern zu einem Agrarland zu machen. Gebe ich das richtig wieder? Ja, ne? Das war so
war das, genau.
Das waren so die beiden Szenarien, ja. Und nachdem ich ja so ein bisschen gequengelt habe in dem Short irgendwie oder gesagt habe, das ist jetzt halt, kommt jetzt halt so, wie Morgenthau das damals vorgesehen hat, haben ja auch viele sich beschwert und gesagt, das stimmt ja gar nicht, wir sind ja auch 1945 wieder aufgestanden. Also Morgenthau, Marshall, das brauchen wir gar nicht, wir sind doch Deutschland.
Wir haben es aus eigener Kraft geschafft.
Ja, wir waren dann ja auch wieder wer, spätestens 54. Aber da habe ich mich, jetzt mal kurz einen Ausflug, da habe ich mich gefragt, hast du eigentlich jemals in deiner Kindheit und Jugend von deinen Eltern gehört, mein Gott, haben wir irgendwie Schwein gehabt, dass dieses unverdiente Glück, das wir jetzt, nachdem wir zwei Weltkriege angefangen haben, also den ersten und den zweiten.
Geschichtsfälschung hier.
Was ich hier mache, ja. Aber wenn man, damals war das noch so.
Wurde das so erzählt, das war das, ja.
Ja, war das noch so en vogue, diese Geschichtsfälschung. Weil nachdem wir zwei Weltkriege angefangen haben, zweimal die Welt angezündet haben, dass man uns dann einfach Nierentische hinstellt. Ich habe von meinen Eltern oder in meiner Jugend, Kindheit und Jugend nie gehört, dass das eigentlich ein komplett unwahrscheinliches Glück ist für die Deutschen. Ich kenne nur diese Legende, ja, wir sind wieder wer. Wir haben das alles wieder aufgebaut.
Wobei ja auch die nicht stimmt, weil das ja die Migranten waren, die Deutschland aufgebaut haben.
Ja, dann mit der Mofa.
Weiß man heute ja auch besser.
Ja, ja, nee, aber jetzt mal ernsthaft. Hast du das jemals gehört? Also, dass Leute gesagt haben, haben wir ein Schwein gehabt, dass die Amerikaner uns als Schaufensterpuppen ausgesucht haben danach?
Also, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich weiß, dass meine Eltern vielleicht aus ihrer Fluchtbiografie heraus schon das Gefühl hatten, dass wir Glück hatten, sowohl jetzt, was unsere Familiengeschichte angeht, aber auch was diesen Morgenthau-Plan angeht. Als meine Eltern mir das mal erklärt haben, da war ich noch relativ jung, also knapp vielleicht um 10 oder so, da meinen sie, ja, es hätte ja auch anders ausgehen können. Und sie waren dankbar dafür, dass wir nicht die Morgenthau-Variante aufoktroyiert bekommen haben.
Okay, aber das heißt, deine Eltern, weiß ich ja nicht, kenne dich ja nicht so gut, deine Eltern kamen dann aus dem Osten.
Ostpreußen, genau.
Ja. Okay, dann mag eine andere Wahrnehmung sein. Ja, aber das war dann das Bewusstsein auch nicht nur bei euch, sondern auch im Umfeld so. Wie gesagt, ich habe es nie erlebt. Ich in meiner bescheidenen, gutbürgerlichen, kleinbürgerlichen Blase mit aufsteigenden Menschen habe immer nur gehört, wir sind eben fleißig und deswegen haben wir dieses Wirtschaftswunder hingelegt. Nie einen Zweifel gehört oder eine Unsicherheit. Wie kommt das eigentlich, dass man uns das erlaubt?
Das ist ja vielleicht ein wichtiger Punkt. Wie selbstlos war denn das von den Alliierten, vor allem von unseren transatlantischen Freunden, uns die Marshall-Variante zu geben? Also hatten die nicht auch eigene Interessen?
Ja, nicht auszuschließen. Vielleicht drang das dann ja so mal am Rande durch. Aber nochmal, mir fehlt das, weil, auch wenn ich jetzt wieder Geschichtsfälschung betreibe, es gab ja mal einen Ersten Weltkrieg, du erinnerst dich vielleicht, und in der Geschichtsfälschungsversion war es so, stimmt natürlich nicht, dass wir auch beteiligt waren daran, dass er angefangen hat. Und dann haben wir also auch zumindest mit verloren. Und man hat uns ein Diktat auferlegt, Reparationen zu leisten.
Das war dieses Schloss von Versailles aufzubauen, genau, von deutschen Geldern.
Der Vertrag von Versailles, den wir nicht so richtig selbst unterschrieben haben. Das scheint ja alles in Vergessenheit geraten zu sein. Dann haben wir also im Zweiten Weltkrieg angefangen, wie gesagt. Nochmal, mir fehlt da was. Ich will das gar nicht zu sehr vertiefen, aber mir fehlt da eine, wie in allem, eine Aufarbeitung oder ein Anerkennen von, da haben wir aber unverdient Glück gehabt, selbst wenn du sagst, das war natürlich im Interesse der Amerikaner, uns dann auszustellen.
Lass mich mal eine These in den Raum stellen. Ich vermute mal, dass du diese Frage nicht nur aufwirfst, um einen Blick in die Geschichte zu werfen, sondern vielleicht auch ein mögliches Szenario für einen zukünftigen Krieg mitzubedenken. Was folgt daraus für den nächsten Krieg, den wir alle befürworten und vorbereiten? Ich sehe da zwei Alternativen. Entweder wir sollten die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass wir diesen Krieg einfach mal gewinnen.
Das scheint
aller guten Dinge sind drei, weil dann können wir selber entscheiden, was wir aus den anderen machen. Vielleicht sollten wir aus Russland dann tatsächlich einen Industrieland machen nach dem Modell des Gaza-Plans von Trump. Mhm. Können wir auch mal ganz Russland in den großen Freizeitpark verwandeln oder in das Gender Wonderland, das könnte man machen.
Ja.
Das für den unwahrscheinlichen, geradezu ausgeschlossenen Fall, dass wir den nächsten Weltkrieg verlieren sollten, was ich mir nicht vorstellen, überhaupt nicht vorstellen kann bei der großen Wehrfähigkeit. Wir werden ja gleich noch über die Wehrpflicht sprechen. Mhm. Meinst du, dass man uns nochmal so eine Chance gibt oder was wolltest du damit jetzt insinuieren?
Zwei wichtige Punkte. Erstens, ja, das scheint... Der Plan, diesmal Russland zu besiegen, scheint wenigstens unausgesprochen ja unser Ziel zu sein. Da scheint auch was nicht so richtig verarbeitet zu sein aus den ersten zwei Versuchen. Ich glaube trotzdem, wir können uns das erlauben, auch mal das komplett unwahrscheinliche Szenario durchzugehen, oder? Dass wir es nicht gewinnen.
Und sei es als Motivation für den Impuls, den dann doch zu gewinnen.
Ja, aber trotzdem einmal, auch wenn man sagt, das ist ja total esoterischer Fantasy-Science-Fiction-Kram, aber es könnte ja, lass uns mal besprechen, wenn wir, sollten wir verlieren schon wieder, dann ist ja die Frage, und das beantwortet dann auch die Kritik der Menschen unter dem legendären Short, wer soll denn dann kommen diesmal, um die Rosinen abzuwerfen und den nächsten Marshallplan, also uns wieder aufzubauen. Weil als Schaufenster werden wir im Zweifel nicht mehr gebraucht. Wenn überhaupt, wäre das dann wohl eher Polen. Und der Industrie- und Wiederaufbau braucht ja hier auch keiner. Wir sind ja schon dabei, alles abzuwracken. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig und denke, wenn die Leute sagen, wir haben es ja letztes Mal auch geschafft, wieder aufzuerstehen aus Ruinen. Ich bin nicht sicher, ob wir das dann ohne Hilfe von außen können.
Und auch ohne die Erlaubnis von außen, weil ich glaube, der Kriegsverlierer hat ja zunächst mal einige Souveränitätseinbußen zu erleiden und lebt ja dann von Gnaden der Sieger, wenn ich das so mir historisch mal anschaue.
Ja, wenn die Sieger wären diesmal dann, was die Russen meinst du? Nee.
Na ja, wer sonst?
Naja, aber es ist doch generell so, dass der...
Also wenn für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir verlieren natürlich nur...
Ja, aber es ist doch ganz grundsätzlich so eigentlich, dass das Land, das jetzt irgendwie als Brückenkopf eingesetzt wird von den Amerikanern gegen Russland, was ja dauernd passiert, das wird dann doch auch wieder aufgebaut von den Amerikanern.
Ach so, meinst du, ach so.
Ja, das betrifft ja auch die Westukraine nach dem verlorenen Krieg und es wird ja auch andere betreffen. Aber ich glaube, dass es in Deutschland nicht, dass wir uns da verrechnen, weißt du? Also dass man dann sagt, nee, das bauen die nicht wieder auf. Weil dann bauen sie lieber.
Dann, du meinst, dann droht uns Morgentau oder wird uns selbst Morgentau vorenthalten? Weil wenn wir die momentane Entwicklung betrachten, die ja tatsächlich kriegsähnliche Züge trägt, haben wir ja schon eine ziemliche Vernichtung von Kultur, Industrie, Ökonomie und so weiter, ohne dass eine einzige Bombe gefallen wäre auf Deutschland oder ein Schuss gefallen wäre. Und dazu gehört eben auch die Vernichtung des Agrarsektors. Das heißt, vielleicht würden wir uns irgendwann nach Morgentau sehnen.
Ja, weil im Unterschied zu damals haben wir, glaube ich, auch gar kein Zusammengehörigkeitsgefühl, was uns motivieren könnte, mit anderen die Trümmer wegzuräumen, oder?
Gutes Thema.
Sind das Ungeimpfte oder Borussia Dortmund-Fans. Und das entzweit uns dann ja sowieso. Also die Grundlagen sind eigentlich nicht da, anders als früher, dass man gesagt hat, ach komm, wenn wir jetzt alle zusammenhalten, dann wird Deutschland 1954 wieder Fußball-Weltmeister. Ich glaube nicht, dass wir das noch haben.
Und wenn man dann sagt, pass mal auf, wenn wir richtig reinhauen, dann gibt's wieder neue Sendungen von Böhmermann und Maybrit Illner. Ich glaube, das könnte schon die Leute vom Hocker hauen. Also ja, sagen, Mensch, da stehe ich aber auf das Spuckchen in die Hände, oder?
Das wird das neue deutsche Wirtschaftswunder, meinst du? Für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir dann Böhmermann und Illner wieder haben wollen.
Ja.
Könnte es sein. Aber wie gesagt, könnte auch schief gehen. Und ich sehe das halt in einem...
Also müssen wir eben gewinnen.
Ja, das haben wir ja schon geklärt. Aber ich... Für mich ist das immer so, ich sehe das ein bisschen größeren Zusammenhang. Vielleicht ist das auch wieder Geschwurbel. Aber...
Mit Sicherheit.
Ja, ich weiß. Aber ich so denke, die... Wir leben ja auch in so einer Zeit, wo so viele Versprechen, die wir damals noch geglaubt haben, weißt du, die sind also irgendwie nicht mehr wirklich überzeugend.
Gib mal ein Beispiel.
Ach naja, in grauster Vorzeit hat man den Menschen ja gesagt, wenn ihr jetzt euch so benehmt, wie wir das möchten als Anführer, dann kommt ihr alle ins Himmelreich und wenn nicht, dann nicht. Das war so die Religion, das hat man ja irgendwann leicht entzaubert. Und dann gab es das Versprechen des Kapitalismus, der hier alle Boote hebt und wenn ihr euch immer schön benehmt, kommt ihr zwar nicht ins Himmelreich, aber zumindest irgendwie ins Reich
der Himmel auf Erden.
Ja, der Reich der unteren Mittelschicht. Also so weit wird es dann schon reichen für einen eigenen Kühlschrank. Mhm. Aber das ist ja auch entlarvt als, das stimmt doch gar nicht. Das kommt doch gar nicht bei euch an.
Du meinst, wir bauen dann Deutschland wieder auf und Jan Böhmermann kommt nicht zurück?
Ich glaube, wir bauen da gar nichts wieder auf, weil wir mit Harari gesagt doch einfach verdammt entbehrlich sind. Hm. Das finde ich so.
Ich finde einen Ferrari auch entbehrlich.
Ja, dazu kommen wir bitte gleich noch. Ich will nur noch mal unterstreichen, diese Entbehrlichkeit. Du weißt, mein Lieblingsthema ist Made in Germany. Und,
wollen wir gerade noch bei dem Kriegsthema über die Wehrpflicht sprechen, bevor wir dann...
Ja, nimmst du mir mal einen schönen Übergang weg. Mach mal.
Oh,
ja.
Entschuldigung.
Oh, mach mal, ich merke mir das. Ich spreche jetzt von mich hin, Made in Germany. Ja, mach mal, Wehrpflicht.
Das passt ja dann auch, ja. Die wird ja jetzt wieder eingeführt, das wird ja ein ganzer Jahrgang, wird jetzt wieder gemustert und Leute werden in einer Kombination aus Freiwilligkeit und Pflicht... Mhm. Was immer das sein mag, dazu motiviert, sich erschießen zu lassen für Maybrit Illner. Mhm. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass wir nicht nur eine politisch heterogene Population haben, sondern auch eine ethnisch heterogene Population. Das heißt, viele Menschen haben einen deutschen Pass, haben aber keine tiefe Wurzeln geschlagen in Richtung Maybrit Illner und Jan Böhmermann. Das heißt, wir würden Menschen, die vielleicht aus Gegenden der Welt kommen, wo Kriege herrschen und die gerade, um keinen Krieg zu haben, nach Deutschland gekommen sind, jetzt eine Waffe in die Hand drücken, um sich erschießen zu lassen.
Für Maybrit Illner.
Was ich nie, bitte?
Ja, für Maybrit Illner.
Ja. Für Maybrit Illner.
Die Sie vielleicht gar nicht kennen.
Was ich nicht fair fände, ehrlich gesagt. Mhm. Und zumal die möglicherweise ja auch traumatisiert, ich sage es jetzt ohne jede Ironie, weil diese Fälle wird es geben, die möglicherweise auch traumatisiert sind und in dem Sinne, selbst wenn sie wollten, gar nicht in der Lage wären, unser Fernsehprogramm mit der Waffe in der Hand zu verteidigen am Donbass. Mhm. Was dazu führen würde, dass möglicherweise dieser große Bevölkerungsteil, der eine relativ geringe Identifikation mit Maybrit Illner und Jan Böhmermann aufweist und auch vom Gender Wonderland nicht zählt, sich enthält, wenn es darum geht, einen Dienst mit der Waffe zu halten, was dazu führt, dass dann die Kinder derjenigen in den Krieg ziehen müssen, die Maybrit Illner gucken wollen, während sie aber letztendlich dann alle sterben. Und die Frage, die sich dann für mich stellt, ist, wer guckt denn dann noch Maybrit Illner dann
an? Okay, das ist doch mal ein Gedanke. Du befürchtest, dass das was? Also dass
wir Maybrit Illner verteidigen mit dem letzten Blutstropfen der Kinder des Gender Wonderlands. Mhm. Und hinterher keiner mehr da ist, um Maybrit Illner zu gucken, weil die anderen ja alle traumatisiert sind und andere Wertvorstellungen haben.
Sie sollten also eine Volksbefragung machen, oder wie das heißt, ob alle Maybrit Illner gucken möchten. Also ob wir alle Maybrit Illner verteidigen wollen mit der Waffe, meinst du, oder?
Ja, das ist also, darüber würde ich gerne gar nicht diskutieren, dass das eines der wesentlichen Ziele ist, um die es in diesem Krieg geht.
Ja, wobei ich auch glaube, es gibt ja keine Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Und du jetzt meinst, dass unsere zugewanderten, traumatisierten Freunde, ohne Ironie, dass man denen die Option lässt, nun nicht mitzumachen, nur weil sie Maybrit Illner...
Du würdest sagen, die müssen nicht Wehrpflicht, die irgendwie...
Doch, die müssen doch, natürlich werden die alle mit verheizt. Ich habe gestern mit großer Freude Herrn Hofreiter zugehört, ich weiß nicht, woher das kam, das Video. In irgendeiner Kneipe in sonst wo. Er ist ja zum Glück ausgemustert, wie er nochmal betont hat. Es kommen nicht die Jungen dran. Es werden erstmal werden die Reservisten verheizt. Du hattest mir ja auch vorgerechnet, wir rechnen mit 1000 Toten am Tag. Haben also.
Du meinst, das Seniorengeschwader Hoppenstedt ist?
Ja, ja, das hat er ausdrücklich betont. Also, das würde er ja auch so machen, wenn er dann müsste. Er muss ja nicht, er ist ja nicht tauglich. Hm. Aber wäre er, würde er natürlich auch an die Front gehen und nicht seine Kinder dahin schicken. Und das machen dann ja bitte alle anderen auch so, also außer ihm, er muss ja nicht. Also von daher, das schließt dann aber schon den Kreis zu meinem, der, wie ich finde.
Eben.
Hervorragenden Idee. Made in Germany kommt da jetzt ja schon langsam an. Die Kessler-Zwillinge sind schon mal vorausgegangen mit
Testimonials für ein neues gesellschaftspolitisches Programm.
Leuchtendes Beispiel. Wer die beiden nicht kennt oder kannte, also die deutsche Antwort auf Fred Astaire und Ginger Rogers, ist jetzt in die ewigen Jagdgründe gewechselt und die beiden Damen haben, die Zwillinge haben dann gleichzeitig diesen Weg gewählt. Nimm mal dann, glaube ich, assistierte Sterbehilfe oder so. Und das gibt's ja eben auch im großen Vorbild Kanada. Und da muss ich doch mal kurz drauf rumreiten dürfen, weil es da eine wirklich beeindruckende Studie gibt, die sich mit dem sehr naheliegend, ne, so beim Leute umbringen, dass sich mal eine Studie mit den positiven Aspekten beschäftigt. Nämlich,
die Euthanasie hat ja ein relativ negatives Image, weil die Nazis sie ja für ihre Zwecke missbraucht haben.
Ja, auch das. Sowieso hat ja auch Sterben relativ einen schlechten Ruf, so als Option. Finde ich, man fragt sich, warum.
Das führt zu den Image-Nachteilen beim Thema Krieg, weshalb wir über dieses Mate-Programm jetzt sprechen.
Ja, nein, die haben einfach, ich habe nur davor gesessen, das ist ein Scherz, aber gut, die haben einfach mal geschaut und die ökonomische Seite dieses MAID-Programms sich genauer angeguckt. Also in welcher Höhe können wir denn mit Ersparnissen rechnen? Wir müssen ja viel sparen für Panzer und so weiter. Und es ist tatsächlich so, wenn man das ein bisschen ernster betreibt, dass man, die Summe 1,2 Billionen Ersparnis zusammenbekäme bis 2047, wenn man die MAID ein bisschen ausdehnt, also MAID, Medical Assistance in Dying in Kanada, und sagt, es kommen ja doch bis zu 14% der Bevölkerung in Frage, in den Genuss dieses
Programms. Als potenzielle Klienten.
Ja. Das sind also dann natürlich die ausdrücklich genannt Obdachlose, Drogenabhängige, Ältere im Ruhestand und psychisch angeschlagene Menschen. Da kommt man dann schon, und auch das wird ausdrücklich genannt, es gibt ein freiwilliges Szenario und ein nicht ganz freiwilliges Szenario.
Also eine Kombination aus Freiwilligkeit und Pflicht, könnte man sagen. Wie bei
ja, es ist beides untersucht worden. Also wir kommen mit der freiwilligen Variante auf diese hohe Ersparnis, wenn man das ein bisschen vielleicht forcieren würde und die Zielgruppe erweitert, dann käme man sicherlich auch noch erheblich weiter. Was ich daran beeindruckend fand, also es wurde auch genannt natürlich in dem Abstract dieser Studie, mehr habe ich nicht gelesen, dann war mir einfach nicht mehr so gut, dass es durchaus ein paar ethische Fragen aufwirft.
Das hätte ich nämlich direkt gefragt. Zum Beispiel die große ethische Frage, wenn diese Menschen alle jetzt in den Tod geschickt werden, was ist mit den Gewinneinbußen der Pharmakonzerne? Man kann ja von denen als Patienten gar nicht mehr profitieren. Finde ich eine gewaltige ethische Thematik.
Nein, das stimmt einerseits, aber wenn du dir klar machst, dass wir jetzt ja auch alle Jungen krank gemacht haben und die auch alle angewiesen sind auf sehr teure Medikamente, dann sollte das ja mehr als ausgeglichen sein.
Ach so. Dann
brauchst du ja vielleicht nicht mehr die Alten.
Die ethische Frage ist abgeräumt.
Die ist damit sozusagen beantwortet. Was ich aber konsequent fand, und da danke ich dann einer meiner freundlichen Mithelferin, die dann noch genauer liest und sich mal die ganze Studie angeguckt hat. Das fand ich dann schon schön, dass man im kleiner gedruckten sagt, es muss ja auch nicht so sein in der Zukunft, dass diese Beratungsleistung im Sinne von machen Sie sich doch mal vom Acker und auch das Durchführen, dass das von medizinisch geschultem Personal gemacht werden muss. Also die Idee der Private-Public-Partnership, wie bei der Müllabfuhr in Deutschland, dass man sagt, das muss ja nur noch ein Beamter eigentlich freigeben, dass das privatwirtschaftlich dann zum Nutzen aller gemacht wird.
Also meinst du eine Art, wie nennt man das, Franchise-System, so McKill, wo du dann so im Die-In reinfährst und...
Ja, es ist dann wirklich, wir haben es auch nochmal durch die...
Ich hätte gerne Cheeseburger, Chicken McNuggets und die Todesspritze, jawohl. Mhm.
Wir haben es dann auch nochmal durch die immer wieder beliebte KI geschickt, in dem Fall Perplexity. die Einschätzung da ist die gleiche, die so auch Menschen wie wir haben, dass man sagt, ja, da steht eigentlich auf Deutsch drin, dass man es dann wegnimmt von den Ärzten und die Entscheidung über Leben und Tod sowie auch das Durchführen einfach privaten Firmen überlässt. Früher nannte man das Hitman oder Mörder und damit haben wir einen neuen Lehrberuf wahrscheinlich in Kanada.
Ist ein Geschäftsfeld, das ist so wie bei diesen Abmahnanwälten, die selber sich die Delikte suchen, die sie dann direkt sanktionieren.
Ja, es heißt dann zwar noch Medical Assistance, aber eigentlich ist es private Sterbehilfe.
So mit dem Taschenmesser oder?
Ich glaube, man wird es schon mit geeigneten Spritzen hinbekommen, mit ein bisschen Übung. Ich fand das einen beeindruckenden Vorschlag, gerade weil es nur um den ökonomischen Aspekt geht. Also zwar erwähnt, ja, wir müssen da auch noch mal ein bisschen über die Moral von der Geschichte reden, aber das ist natürlich ein starker Anreiz. Ne? 1,2 Billionen, nur das ist fast das Doppelte von deinem Monatsgehalt.
Mhm. Und es ist aber auch nur die Hälfte des Sondervermögens, das Friedrich Merz völkerrechtswidrig aufgenommen hat in seiner Parlamentseinberufung. Also ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Vor allem finde ich, also mir ist nicht aufgefallen, dass Obdachlose dem Staat irgendwie auf der Tasche liegen. Die liegen der Straße auf dem Schlafsack, aber die liegen nicht dem Staat auf der Tasche. Mhm. Könnte es sein, dass es sich nicht nur um ein ökonomisches, sondern um ein sozialpolitisches Selektionsprogramm handelt, das Formen der Selektion im Hinblick auf lebens- und unwertes Leben so ein wenig beurteilt und sanktioniert? Also mir kommen da so Assoziationen, die sicherlich sehr unangemessen sind.
Völlig
und jeder Vergleich wird sich auch verbieten. Aber
ja, natürlich. Also ich bitte dich. Das kam gerade noch rein, so kurz vor unserem Gespräch. Ich darf noch kurz meine Lesebrille aufsetzen, weil ich fand das so schön, dass in Kanada ja auch jetzt einige Ärzte sich dann doch mal zu Wort melden und sagen, was hier passiert, ist ein bisschen ungut. Wir kennen ja so die Richt- und Leitlinien. Du hast vielleicht mal davon gehört. Also wie auch Ärzte. In Deutschland ist es ja so, dass man als Arzt ja sehr viel impfen muss. Wir sprachen mal darüber. Also in den Genuss der vollen Bezüge zu kommen. Wenn man das nicht macht, wird man sanktioniert. Und die kanadische Richtlinie ist auch so, dass Ärzte und Pflegekräfte verpflichtet sind, also Patienten bei der Besprechung von Therapie und Pflege darauf hinzuweisen, dass es eine Therapieoption gibt, die MAID heißt. Das heißt, man hat jetzt auch die Richtlinie so verändert, dass du als Arzt eigentlich bestraft wirst, wenn du den Patienten nicht nahelegst, sich umbringen zu lassen.
Muss das man denn auch schon so Euthanasiequoten erfüllen?
Na, da so weit sind sie noch nicht, aber zumindest ist es, informierte Patienten müssen natürlich auch wissen, ausdrücklich, dass für ihre Ohrenschmerzen auch eine Option Todesspritze bereitsteht.
Sagen Sie mal, ich habe da was für Sie. Das ist eine ganz innovative Therapieform, die ist noch in der Studienphase.
Ja,
die Schmerzen sind große Erfolgserlebnisse, die Schmerzen verschwinden zu 100%.
Ja, und das wollen wir doch erreichen mit Medizin. Ne? Dass die Schmerzen weg sind.
Ich hatte ja naiverweise, aber das hat sich im Jahr 2020 spätestens aufgelöst, auch eine andere Vorstellung von Medizin. Ich dachte, dass es darum ging, niemanden zu schaden. Menschen zu heilen, dass man nicht die Bekämpfung der Krankheit, sondern die Gewinnung von Gesundheit in den Fokus stellt. Aber gut, ich bin ja auch Philosoph und kein Arzt. Und auch kein Ökonom.
Nee, also da, wie gesagt, da bist du halt einfach.
Ich erinnere mich noch an eine liebe Kollegin aus Aachen, die Helga Ebel. Ich darf ihren Namen, glaube ich, sagen. Eine sehr wache Frau, die gesundheitspolitisch so ziemlich jedem auf die Füße getreten ist, die unter anderem von einem Gericht bestätigt bekommen hat, dass sie straffrei sagen kann, die Krankenkassensysteme wären eine mafiöse Struktur. Mhm. Und die war auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Sterbehilfe und da war eben so ein Befürworter der Sterbehilfe, ein sehr saturierter, gediegener Mensch, der also erzählte, wie großartig das alles sei. Und da sagte sie, ja, wie wird das denn bei Ihnen ablaufen? Schildern Sie es mal. Ich möchte mir gerne vorstellen, wie Sie sterben. Und er sagt, ja, nee, also ich möchte ja gerne gepflegt in meinem Familienkreis an der Hand meiner geliebten Frau sterben.
Ja, Aber man muss sich dem jetzt einfach auch in diesen schwierigen Zeiten, Matthias, müssen wir das natürlich sachlich diskutieren.
Was und die Leichen des MAID-Programms, die werden dann über der Ukraine abgeworfen, damit der Leichennachschub nicht abreißt im Fleischwolf oder wie?
Ja gut, das würde zumindest die jungen Menschen dann retten. Also wir machen Frieden in der Ukraine und werfen die kanadischen Leichen da ab. Das ist eine schöne
Idee. Weil irgendwoher müssen die ja kommen. Ne? Das ist ja der Haupt, das Produktionsziel ist ja die Summe der Leichen, glaube ich, im Krieg. Ne? Und der Ressourcenaufwand ist relativ hoch. Also wenn man mal sieht, wie viele Milliarden da pro Leiche. Das MAID-Programm ist möglicherweise ein bisschen effizienter.
Ja. Du, wir müssen einfach die wesentlichen Dinge im Auge behalten.
Also, eben.
Wie weiß mit Herrn Haseloff, wir sind im Prinzip pleite und all diese Dinge. Dann muss man natürlich den Gürtel enger schnallen um den Hals oder bis es dann irgendwie mal vorbei ist mit dem Luftholen. Und bei all diesen Diskussionen scheinen mir zwar ein paar wesentliche Dinge unter den Tisch zu fallen, aber es fällt wohl keinem auf. So.
Mir fällt auch keines ein.
Was da
unter den Tisch fällt? Was unter den Tisch fällt.
Naja, als wir jung waren oder ist ja schon 100 Jahre her oder sowas, dass man auch das Menschenleben an sich in dem einen gewissen Wert zugewiesen hat, das ist ja nicht mehr so. Wenn das, wir sind ja alle pleite.
Ja gut, einen Wert leisten. Schon, aber keine Würde. Ne? Du kannst ihn ja berechnen und kannst es kalkulieren, kannst den Kosten-Nutzen-Profil errechnen, kannst es mit Social Credit Systemen zur Steuerung nutzen. Also das heißt, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, schöne Zeiten, die mir da entgegengehen.
Ja, aber ich habe dann, wir wollten ja auch noch kurz zumindest zwei Sätze über mein Steckenpferdchen Klima sprechen. In dem Zusammenhang kommen wir dann auch noch, glaube ich, zu einer Lösung für alle Probleme gleichzeitig. Die ist mir nämlich heute oder gestern aufgefallen, weil ich ein paar neue Zahlen gesehen habe.
Wollen wir vielleicht als Anlass dahin uns nochmal mit dieser großen Veranstaltung in Belém kurz beschäftigen. Du bist ja immer so gut informiert. Ich habe gehört, da hat es gebrannt.
Ja. Wir verbrennen alle. Wir verkochen alle.
Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Die Klimakatastrophe hat sich da so manifestiert, dass die das alle.
Das ist eine Gulaschkanone explodiert, oder? Ich weiß es nicht genau, was da passiert ist.
Eine vegane Gulaschkanone, würde ich mal sagen.
Ja, natürlich. Klar. Ja.
Glücklicherweise hatte man ja, glaube ich, den Regenwald drumherum schon abgerodet. Sonst hätte der Feuer gefangen. Das war ja so eine Vorsichtsmaßnahme. Mhm. Und die Wiederaufforstung des gerodeten Regenwaldes in Belém wird ja von Deutschland mit 1 Milliarde Euro unterstützt, habe ich gehört.
Ja, aber danach hat doch der Kanzler die Brasilianer einfach so per se nochmal beleidigt, oder? Was ja auch völlig in Ordnung ist.
Ja, das gehört jetzt zu unseren Tourismustipps.
Ja.
Was hat er gesagt?
Ach, weiß ich nicht. In dem Dreckloch hier möchte auch keiner wohnen. Ich bin da mal raus. Tschüss. Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Aber ich finde diese offene, ehrliche Art ja auch gut von uns Deutschen. Wir wissen ja alles besser, machen alles besser.
Vor allem das Klima machen wir besser. Und da hast du jetzt neue Erkenntnisse.
Ja. Naja,
der deutsche Weg hat sich bewährt, wolltest du
gleich. Genau. Ja, ich finde das beeindruckend und bin da auch sehr stolz darauf. Also man darf ja nicht sagen, ich bin stolz. Also ich bin stolz jedenfalls auf diese Regierung und stolz auf meine Mitbürger und überhaupt vor allem auf die Medien, dass wir dabei bleiben. Also, dass wir nicht auf diesen Unsinn reinfallen, den jetzt da Bill und die anderen irgendwie und
oh, der Trump, Banken was der für eine Scheiße Trump, erzählt.
Was die für einen Unsinn erzählen, dass jetzt dieser ganze Klimaquatsch irgendwie, dass wir das mal lassen, auch wenn die Banken dann alle aussteigen aus den Nachhaltigkeitszielen und so weiter. Das irritiert uns ja gar nicht. Ich nehme zum Glück, ne? Die Tagesschau meldet weiterhin, dass morgen die Welt untergeht, weil es so heiß wird und wir auf die Kipppunkte zusteuern. Ich verlinke das gerne alles nur aus den letzten Tagen, das ist fantastisch. Also wir sind die Einzigen, die diese Dinge noch ernst nehmen, die zu Recht als Deutschland...
Erschütternd, oder?
Was, die anderen?
Die anderen da uns nicht folgen.
Nein, der Deutschlandfunk disst ja auch dann zu Recht Klimaleugner und es darf hier überhaupt nicht abgewichen werden. Und wenn die NZZ schreibt, dass wir in einer klimapolitischen Falle stecken und in Armut absinken oder die Klimaziele aufgeben müssen, das ist totaler Unsinn. Wir haben doch einen Plan.
Eben.
Wir bleiben Vorbild für die ganze Welt. So.
Und wenn man das mal so gegeneinander aufwiegt, ist wirklich Pest oder Cholera, Armut oder Klimaziele aufgeben. Also da würde ich im Zweifelsfall lieber die Armut, weil
ja,
arm und noch intakt und lebendig ist mir lieber als reich und verbrannt.
Ja, diesen Weg sind wir immer gegangen und werden wir auch weitergehen. Das ist ja auch in Ordnung, oder? Also ich weiß ja mitbekommen, sogar Bill hat sich ja dann irgendwie geäußert. Du weißt, mein Freund Bill.
Ja.
Ich muss ja mal nochmal das Zitat angucken, ja. Dass übermäßige Kälte weitaus tödlicher ist und jedes Jahr fast 10-mal so mehr Menschen tötet als Hitze. Ach, da wollte ich dich fragen, was haben die denn da in Belém eigentlich dann? Was ist denn das für eine Idee? Die wollen doch die Welt weiter abkühlen, oder?
Ich habe es ehrlich gesagt nicht so verfolgt. Ich fand den Friedrich so geil, dass ich gesagt habe, also wenn der nicht mehr da ist, dann kümmere ich mich auch nicht mehr drum. Was haben die für Pläne?
Aber da sind doch 500.000 Menschen irgendwie angereist mit ihren Schnellbooten und Luxusjets und haben den halben Dschungel gerodet, um sich darüber zu unterhalten, wie man die Welt so kühl hält.
Haben so Kühlakkus mitgebracht und die Welt ein bisschen massiert damit.
Damit die Welt nicht wärmer werden darf, sondern möglichst die so bleibt oder kühler wird. Mhm. Das heißt aber ja doch, wenn Bill zu Recht sagt, Kälte tötet 10-mal so viele Menschen wie Hitze, dann sind diese 500.000 dafür, dass wir, 11-mal so viele Menschen töten wie durch die Hitze.
Letztendlich ist es made in Germany.
Ja. Ja, aber der entscheidende Punkt, und auch das hat Bill ja gesagt, ist, dass eben nicht der Klimawandel die größte Bedrohung für das Leben der armen Menschen auf diesem Planeten ist.
Sondern er selbst.
Er selbst, genau. Das hat er zwar nicht ausgesprochen, aber das ist ja wieder mal diese Woche wieder mal unterstrichen worden. Ich will da nur mal zwei Zahlen reinschmeißen. Über Oxfam sprechen wir häufiger, ne? Über den Oxfam-Bericht.
Das ist ja so. Diese propagandistische Theorie, dass das Geld den Armen genommen und den Reichen gegeben wird.
Mhm.
Vermögensberichte oder Statistiken.
Genau, das ist ja so, dass, wo dann manche Pullover anziehen und sagen, wir müssen mal die Reichen aufessen und eat the rich und so. Dieses Propagandazeug. Es geht nur aus den Zahlen fürs letzte Jahr eigentlich hervor, dass wir tatsächlich die Reichen essen und trotzdem behalten könnten. Das ist so dieses amerikanische Saying, you can't eat the cake and have it. Aber wir können den Kuchen essen und die Reichen trotzdem behalten. Ich will mal die Zahlen dazu liefern. Also es ist, früher waren die Zahlen viel niedriger, was es kosten würde, die Armut aus der Welt zu schaffen. Jetzt hat Oxfam sich dann auch mal auf eine Zahl festgelegt, was es kosten würde, die 3,8 Milliarden Menschen, denen es schlecht geht, und die arm sind, wollen wir das mal irgendwie nicht zu eng machen mit der Definition, es würde sagenhafte 1,69 Billionen kosten, diese 3,8 Milliarden Menschen aus der Armut zu holen.
Also wenn würde 21% der Kanadier über das MAID-Programm würden ausreichen, um die Armut auf der Welt zu bekämpfen.
Ja, okay, das ist so eine. Sehr schön, dass du so gut aufgepasst in Mathe. Das andere ist, aber die andere Zahl, die eben auch drinsteht, ist, dass unsere Freunde Bill und Jeff und noch drei andere, also die Milliardäre, die so rumlaufen, ihr Vermögen im letzten Jahr um 2,2 Billionen vermehrt haben. Sodass man ja auch.
Das heißt, wenn die nur ein Jahresgewinn abtreten können, wäre das mit dem Hunger auf der Welt passé.
Ja, die Armut auf der Welt wäre passé, über Nacht sozusagen, wenn nur die Milliardäre sagen würden, ach, wir verzichten einfach mal auf den Vermögenszuwachs vom letzten Jahr, oder nicht mal ganz, sondern wir behalten nur 600 Milliarden Gewinn und geben die anderen 1,6 Billionen, die geben wir jetzt mal an die Armen.
Aber ist das nicht ein ziemlich populistischer Gedanke? Also ich meine, die Armen sind doch selber schuld an ihrem Schicksal. Die hätten eine kleine IT-Klitsche in Silicon Valley aufmachen können und Windows 94 produzieren. Und wenn sie das gemacht hätten, dann wären sie jetzt genauso reich wie Bill Gates. Also
alle, genau, weil das ist ja so ein Win-Win-Situation.
Natürlich.
Der ganze Kapitalismus. Also ich finde, es ist nicht nur eine populistische Betrachtung, sondern es sollte auch eine populäre Betrachtung sein. Man sagt, es geht doch gar nicht darum, euch alle zu enteignen. Es würde ja völlig reichen, wenn ihr mal ein Jahr ein bisschen weniger gierig seid und wir könnten den gesamten Planeten ins Paradies verwandeln. Wollt's nur mal gesagt haben.
Und sogar die Kanadier dürften am Leben bleiben.
Ja, das ist ja auch eine
schönere Variante, die du da vorschlägst.
Ja, komm, gibst du, man muss doch manchmal, du kennst mich doch jetzt auch schon 5 Jahre, manchmal habe ich doch so komische, bekloppte, einfache Weltsichten. Und da soll mir mal einer widersprechen.
Aber du weißt ja, das ist total verpönt, einfache Lösungen für komplexe Probleme vorzuschlagen. Das ist Populismus.
Ja,
so einfach ist das nicht.
Völlig, ja, das ist völlig unklar, was Populismus eigentlich sein soll.
Populismus ist, wenn eine Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Das ist Populismus.
Ach so, ja, aber das ist doch in Ordnung.
Populismus ist im Grunde nur ein anderes Wort für Demokratie. Populus, das Volk, Demos, Griechisch ist dasselbe.
Ja. Und sowas soll ich nicht machen wollen?
Nein, du weißt doch, wir sind die großen Vorreiter. Wir haben gegründet das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation und Demokratie.
Ja, das hat jetzt die EU nachgemacht, aber die Hälfte vergessen. Nämlich die Demokratie wieder.
Die scheint ja verzichtbar zu sein.
Ja, aber ernsthaft, komm, jetzt greifen wir mal an. Wir nehmen mal diese Zahl und sagen, unsere paar 3000 psychopathischen Milliardäre können über Nacht mit einem Fingerschnipp den ganzen Planeten retten und alle Menschen aus der Armut holen, statt zu planen, auf dem Mars Golf zu spielen. Und es ist doch ein sehr einfacher Weg dahin, um das mal auf die Spitze zu treiben, weil wir nehmen jetzt einfach unsere 30 Millionen Abonnenten, die wir ja haben,
ja,
und sagen denen einfach ein so 2 Euro die Woche, das sind dann so ein 100er im Jahr, den überweist ihr jetzt, dann haben wir nämlich 3 Milliarden und dann können wir jede Woche gebetsmühlenartig immer wieder das Gleiche eigentlich wiederholen und diesen Milliardären auffordern, endlich das zu machen, was wir ihnen schon letzte Woche gesagt haben, bis sie das alles umsetzen. So lange.
Wir können uns sogar Zeit bei Herrn Weimar kaufen.
Unmengen. Können aus Unmengen Einfluss kaufen, auch das. Aber da wir ja auch 30 Millionen sind und nicht nur Briefe schreiben, wie Tom das immer vorschlägt, an die Ärztekammer, sondern auch einfach so, bis ihr euch benehmt, kaufen wir euren Scheiß nicht mehr. Haben wir, denke ich, binnen eines Jahres, Matthias, nicht nur das ganze Land hier geheilt, sondern wahrscheinlich als merkwürdiges Vorbild auch gleich die ganze Welt. Also lass uns das doch mal machen.
Ja, ich bin dabei.
30 Millionen Abonnenten, die einfach jeder so 2 Euro die Woche schicken. Und, ausreichend Budget.
Wie ist das ein Plan?
Ja, ist auch besser als Parfum zu verkaufen.
Ach komm, ich habe schon so viel Spaß dran und die, unsere lieben Freunde beim Rheinmetall, die werden total traurig sein. Du hattest noch ein anderes Thema beim Klimaaspekt, was mich total schockiert hat, nämlich es gibt einen zoologischen Grund für den Anstieg des Meeresspiegels und das hat mich vom Hocker gehauen.
Ja, der zoologische Grund. Das ist ja so um die Ecke gedacht mit meinem Maulwurf. Ne? Wahrscheinlich sollte ich das einfacher formulieren für alle da draußen. Schön, dass du dir das gemerkt hast. Also der Herr, der, was man nicht sagen darf, der Herr Jochen Lin heißt, er hat eine Studie gemacht aus wahrscheinlich China oder irgend so ein Verrückter mit seinen Kollegen und hat nachgewiesen, dass nicht der Meeresspiegel steigt, sondern der Landesspiegel sinkt.
Also das Festland sagt ab, das Festland Meer bleibt sinkt. Gleich.
Genau. Und ich habe davor gesessen, wie du wahrscheinlich auch, und gedacht, habe ich nie drüber nachgedacht. Wenn das Meer ein bisschen höher steigt, dann könnte es daran liegen, dass da mehr Wasser ist oder dass sich das Land auf der anderen Seite weggebuddelt hat.
Das ist ja diese Beobachterposition. Es gibt ja Leute, die behaupten, die Sonne geht auf und argumentieren da geozentrisch. Und dann gibt es Leute, die sagen, die Erde kreist um die Sonne und argumentieren heliozentrisch. Mhm. Und du sagst sozusagen, je nachdem, ob ich ja von der Meerperspektive oder von der Landperspektive gucke, erscheint es anders. Aber objektiv ist es so, das Land sinkt ab.
Ja.
Durch den Klimawandel.
Nein, nicht durch den Klimawandel, sondern dadurch, was auch mein Maulwurf vom Küchenfenster macht, wenn der dann irgendwie tonnenweise Erde daraus schiebt und ich die wegtrage, dann entsteht eine Kuhle. Ja, also das steht da sogar am Ende ein Teich vor meinem Küchenfenster, weil der Boden einfach wegsackt. Und da muss man ja sagen, wenn man speziell in den Küstenregionen dann so alles ausbuddelt, wie mein Maulwurf, also von überall, von Kohle, Gas bis sonst was und ganz viel Sand und dies und das, um Quarze herzustellen und um sich Beton zu gönnen und so weiter. Und das war ganz beeindruckend, dass man dann sagt, der Erste, glaube ich, der sich das mal anguckt und sagt, kann es denn nicht auch sein, dass unsere Küstenregionen durch unser eigenes Tun mal absacken. Das ist der Fall. Das würde auch erklären, warum es in bestimmten Regionen, da wo man nicht so viel buddelt, irgendwie der Meeresspiegel komischerweise nicht steigt. Der steigt nämlich auch nicht da, wo Herr Lin geguckt hat. Da sinkt das Land. Ja, also sagt das
keiner. Ich wüsste jetzt nicht, dass auf den Seychellen besonders viel Bergbau betrieben würde, aber vielleicht...
Nee, aber ich glaube auch weiterhin nicht, dass Tuvalu und die Seychellen, da müssten wir jetzt mal wieder in die genauen Zahlen gucken. Wäre mir neu, dass da irgendwas passiert ist in den letzten Jahren mit dem Anstieg des Meeresspiegels. Das darf man übrigens alles nicht mehr sagen. Jedenfalls nicht in Deutschland.
So. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott und wir als Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation und Demokratie heißen es gut. Und erzählen die Dinge nur, damit allen klar ist, dass es Blödsinn ist. Das ist sozusagen das satirische Mittel der intellektuellen Desinfektion, wenn man das so sagen möchte.
Ja.
Du hast noch ein ganz interessantes Phänomen im Bereich der KI auch beobachtet, was wir immer wieder berichten wollten. Es gibt eine Art Gynäkologie des Algorithmus.
Ach so, ja, das haben wir nie gemeldet, aber wir gratulieren, oder? Du meinst die Schwangerschaft?
Ja.
Da kann man ja nur gratulieren. Es ist, glaube ich, die erste Ministerin auf der Welt, die gleichzeitig mit 83 Kindern schwanger ist.
Wie viele Kinder?
83. Diella ist ja die albanische KI-Ministerin. Haben sicherlich alle schon mal gesehen. Ist ja eine ganz aparte Person, wenn man es mag. Sie ist ja selbst KI, also damit wir sie missverstehen. Das ist ja ein KI-Geschöpf, die aber einen Ministerposten hat und sie ist jetzt mit 83 Kindern schwanger. Alle Kinder werden ihr helfen bei der Erledigung ihrer Aufgaben, wie gute Kinder das halt so machen. Mich sehr gefreut.
Hast du dazu eine Quelle? Weil
Ja. Die kann ich auch verlinken. Das wurde ja sogar vor der EU-Kommission oder wie die heißt, erfreut zur Kenntnis genommen.
Könnten wir Deutschen, wir sind ja immer noch so benachteiligt oder rückständig, was kriegen, können wir eines dieser Kinder adoptieren, möglicherweise, um unsere KI-Defizite auch voranzubringen, damit wir international wettbewerbsfähig sind?
Ja, das können wir bestimmt, aber mach dir keine Sorgen. Wir haben ja diesen neuen Plan von Herrn, weiß gar nicht, Wildberger oder wie heißt der? Also wir wollen ja bis 2030 40% unserer vorhandenen oder auch nicht vorhandenen Energie in KI-Zentren investieren oder ausgeben. So, und dann steht doch der Weltmarktführerschaft wahrscheinlich nichts im Wege. Also es steht ja nur was im Wege, dass du noch Licht zu Hause hast, aber wir haben ja eine starke KI.
Also, das haben die ernsthaft vor?
Ja, das ist total irre. Aber sie haben das ernsthaft vor. Es wird schon nicht klappen. Aber die Energie verbrauchen sie wahrscheinlich trotzdem. Also es wird dann nicht leistungsfähig. Es ist ja alles so, mein Gott, KI ist immer so ein PS, oder? Bei uns, wir haben das nie gemacht mit dem Crash von Cloudflare jetzt. Jetzt sind ja gerade die Server alle abgestürzt. Vorher war es Amazon-Server, sind abgestürzt. Das macht natürlich immer Milliardenverluste. Spricht ja hier keiner großartig drüber, oder?
Ich habe es gar nicht mitbekommen. Was ist da passiert?
Nein, die Cloudflare-Server sind abgestürzt.
Was ist denn Cloudflare?
Das ist eigentlich sozusagen der Betreiber von einem Drittel des gesamten Internetverkehrs. Die waren letzte Woche dann mal so einen Tag weg, weil jemand ein falsches File irgendwo eingepflegt hat. Es war auch kein Angriff, es war einfach nur ein Programmierfehler.
Ich glaube, davon habe ich gehört, das waren die Leute, die für die Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs verantwortlich waren, hast du ja mitbekommen. Der wurde jetzt für eine Woche gesperrt, weil ein Stellwerk neu aufgesetzt werden sollte. Es hat sich herausgestellt, dass es aufgrund eines IT-Fehlers nicht möglich ist, wegen eines Softwarefehlers, und dadurch entstand ein großes Verkehrschaos. Man hat aber trotzdem an der Sperrung des Hauptbahnhofs festgehalten. Und wahrscheinlich haben die in Cloudflare diese Daten hochgeladen.
Ja, es hängt einfach alles an diesen paar Providern, und Amazon Web Services ist ja auch einer davon.
Das AWS.
Ist ein AWS, genau, das ist ein paar Wochen her. Da war AWS dann mal, glaube ich, 8 Stunden nicht verfügbar. Der Schaden geht dann in die Milliarden. Ich fand es vor allem lustig, weißt du ja, wegen der Betten. Die Betten von AIDS Sleep, so heißen die in den USA.
Wie heißen die?
AIDS Sleep. Die haben intelligente Bettenbezüge ist ein anderes Wort für meine dämlichen ehemaligen Bekannten, die nenne ich es inzwischen auch so. Also die, und die, dieses, die haben dann einfach gemacht, was sie wollten, diese Betten, was ja ganz niedlich ist.
Smart-Betten, also die sie selber sich
genau.
zusammenfalten.
Ja, die sich dann zusammenfalten.
Abkühlen, so aufheizen, vibrieren.
Kinderbuggies mit Kindern drin, so am Flughafen oder so, oder klapp. Das war dann mit den Betten auch so. Oder einfach ganz viel heizen bis auf 60 Grad, obwohl da jemand drin liegt. Und das ist ja ganz niedlich. Die, wie gesagt, die Schäden sind in die Milliarden gegangen und man muss dazu aber auch ja sagen, das war ja nur ein Bug, also ein war ja nur ein kleiner Fehler mal für 8 Stunden.
Kein Terrorangriff oder so.
Ja, oder einfach ein mutwilliges, ich mach mal den Knopf nach links von Jeff Bezos.
Möchtest du das nicht in den allgemeineren Gedanken eingetragen sehen, dass wir uns möglicherweise zu abhängig machen von diesen Smart-Technologien,
ja,
die uns Dinge, die Menschen früher auch ohne Technik zustande gebracht haben, abnehmen und zugleich dadurch uns unterwerfen und angreifbar machen?
Ja, das hast du schön gesagt. Ich sehe das so. Ich sehe auch die KI ist ja jetzt eine Blase, wie wir alle wissen, also an den Börsen und steuert auf eine Blasenentzündung zu, glaube ich, auch wenn sich das letzte Woche wieder beruhigt hat. Kurz, weil man ja einfach dazu sagen muss, es verfolgt ja auch keiner, es interessiert auch keinen bei diesen ganzen Aberbillionen, die da bewegt werden. Der einzige Abnehmer für die ganzen Produkte der KI-Industrie ist eigentlich die KI-Industrie selbst im Moment. Also das ist die perfekte Blase insofern, weil man auch gar nicht weiß, ob es am Ende einen Markt dafür gibt, für das, was sie sich da alles ausdenken. Das ist für mich ein spannender Anblick.
Sagen wir es mal so. Das heißt, du würdest eine Kaufempfehlung geben für KI-Aktien momentan? Wie so als Aktientippgeber, Anlageberater?
Du weißt doch, ich würde wieder eine Kaufempfehlung für nochmal irgendwie eine Palette Ravioli-Dosen geben für den Tag, an dem irgendjemand da nochmal 3 falsche Knöpfe drückt und oder die Nvidia und sonstigen Kurse von der Wand fallen oder...
Oder Putin. Putin eignet sich das Ganze an und erpresst uns dadurch, dass er sagt, ja, ich kontrolliere eure Smartbetten und röste euch im Tiefschlaf.
Mhm. Oder das, oder Xi, oder der gibt uns plötzlich keine Chips mehr für uns, nicht für das Sofa, sondern für unsere ganzen Autos und für unsere ganzen Anlagen, die wir so betreiben. Ja.
Wie kommen wir denn da raus?
Nee, das ist doch spannend. Also es ist aus der Zuschauerperspektive, in der wir hier alle sind. Wir haben alle eine Dose, eine Palette Ravioli. Wir haben auch alle irgendwie ausreichend Strom für eine Woche und können doch also dann
ich
einfach...
Ich habe jetzt keine Ravioli.
Nein, das mag ja auch keiner, aber so für den Notfall. Das sind so ganz schreckliche Armeekekse, die könnte ich dir mal schicken zu Weihnachten. Furchtbar.
Oh ja, bitte.
Nein, dann gucken wir uns das an. Ich mache mir gar keine Sorgen, weil... Nachdem es sich dann zurechtgerüttelt hat, sind die ganzen Irren auf Helgoland, haben wir uns ja schon drauf geeinigt. Wir unterhalten uns dann einfach und machen was Schönes draus. Ich bin da sehr entspannt.
So. Nein, wir wollen ja auch kein Horrorszenario an die Wand malen, sondern wir wollen fragen, ob wir so leben wollen.
Ja, was soll schon passieren?
Möchten wir abhängig sein von diesem ganzen Kram oder nicht?
Ja.
Ich nicht.
Nee, du nicht. Du willst
ich krieg
das
mein Bett selber
nicht.
Warm.
Ja, du willst ja alles abschaffen, diese ganzen...
Ja.
Ja, ich ja nicht.
Du weißt ja, das Internet abends um 7 ausschalten und am Wochenende sowieso.
Ja.
Außer sonntags um 12 natürlich.
Da werden wir uns wahrscheinlich noch nicht einig, aber vielleicht verhandeln wir das weiter. Also ich würde es gerne zum Vorteil des Menschen nutzen und die Kriterien sind relativ einfach, denke ich. Wo es nützt, also wo die KI was machen kann, was keiner machen möchte, kann man sie doch so einsetzen. Oder auch Maschinen und Optimus.
Ja, bin ich also dabei.
Im Bergbau finde ich Optimus von Elon Musk, seine Roboter da, eine hervorragende Idee. In der Pflege sicher nicht und schon gar nicht als Philosophen.
Nee.
Muss man dann nur der KI nochmal erklären. Weil sie
guter Punkt.
Ja, wenn das die Menschen glücklicher macht und entlastet. Ganz einfache Kriterien. Solange in meiner Bank jemand sitzt, sagt, mir macht das Spaß, den ganzen Tag Bargeld zu zählen, wird er nicht ersetzt durch einen Automaten.
Aber gerade Bank, also ich habe jetzt meiner Mutter geholfen, ihr Aldi-Talk-Account aufzuladen an ihrem Smartphone. Wir haben ungefähr 1,5 Stunden dafür gebraucht.
Okay, ihr was? Ihr Aldi-Talk?
Guthaben.
Ach so, ja.
Also hier Kalkarotte Talk. Mhm. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass man früher, wenn man ein Ding gekauft hat, nicht gleichzeitig noch ein Informatikstudium absolvieren muss, um es zu benutzen. Mhm. Das heißt, hier werden Hürden aufgebaut, die ältere Menschen und auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen systematisch davon ausschließen, Lebensvollzüge zum Gelingen zu bringen, nur weil da eine IT-Schranke aufgebaut ist. Also ja. Identitätsausweis, Kenntnisse im Umgang mit dieser ganzen Software. Also für meine Mutter, wo muss ich jetzt die Zahl randrücken, was muss ich machen und welche Software und so weiter. Das ist so, letztendlich ist es ziemlich kompliziert, nur weil wir das alle können, sollten wir jetzt nicht die Nase rümpfen, denn wenn wir alt sind, werden wir das auch nicht mehr können.
Ja, wenn wir da überhaupt hinkommen.
Wenn du eine Klobürste benutzen willst, musst du dich registrieren und...
Ja, da genügt ja einfach so einmal dein Augenabdruck mit dem Smartphone, dann darfst du deine Klobürste auch benutzen. Also einmal reingucken, bist du's? Ja, da hast du eine Klobürsten-Lizenz.
Ja, dieses Versprechen, dass das alles ganz einfach wird, das glaube ich ja nicht.
Nein, es sieht ja auch nicht, überhaupt gar nicht so aus. Nee. Ja, im Kern hast du ja recht. Also man muss sich dann auch besinnen auf das, worauf kommt es eigentlich an, wozu sind wir hier, was ist denn überhaupt menschlich,
genau.
Was wollen wir überhaupt. Diese ganze Diskussion, die wir heute führen und die aber Kanada führt und dass man den Milliardären nicht sagt, nun kümmert euch mal um den Kram hier. Das ist ja alles völlig absurd, Matthias. Wir leben in einer Welt des Überflusses, wo völlig bekloppte Menschen wie Herr Musk irgendwie planen, auf dem Mars Golf zu spielen und eine Armee von künstlich befruchteten Mastbabys irgendwie rumlaufen zu lassen. Das ist irre.
Da fallen mir noch zwei Meldungen ein. Ja. Die erste ist eher im Bereich der Automobilität. Es gibt TÜV-Auswertungen und es ist so, dass die E-Autos zum Teil schon beim ersten Mal durch den TÜV fallen, weil sie die Radaufhängung durch die Schwere der Batterien beschädigt wird.
Ja.
Und die zweite Meldung ist die, dass wir in Deutschland über 1 Million wohnungslose Menschen haben.
Und du wirst jetzt vorschlagen, dass die alle in die Teslas ziehen, die nicht mehr durch den Tag kommen.
Nein, ich würde sagen, dass wir einfach zu wenig Fachkräfte haben und deshalb über mehr Migration eigentlich das Problem der Wohnungslosigkeit lösen könnten. Mhm. Ich meine einfach nur, es gibt so viele Schauplätze, an denen man mit einfachen Mitteln die Dinge wirklich besser machen könnte. Mhm. Was wir aber tun, ist viel Geld dafür aufzuwenden, unser Leben quasi unerträglich zu machen. Mhm. Auch die Ausgaben zum Thema Bekämpfung von Desinformationen in der EU haben sich ja auch exorbitant entwickelt, muss man ja schon sagen. Ist ja wirklich ein großes, großes Geschäftsfeld geworden. Mhm.
Ja. Das ist ein Wachstumsmarkt. Zwar nicht die Desinformation, aber die Bekämpfung von Desinformation.
Am besten investiert man eigentlich in beides, ne? Indem man einerseits Desinformation betreibt und sie zugleich auch bekämpft.
Nee, du kannst sicher sein, dass genau das Geschäftsmodell ist von vielen, die damit reich werden. Sollten wir auch machen.
Ja.
Also wir sollten uns einfach jetzt von der EU einstellen lassen mit deinem Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation und Demokratie. Das haben die nämlich vergessen.
Ja.
Und dann gleichzeitig heimlich ganz viel Desinformation produzieren lassen von unseren Kindern oder so. Können ja dann auch, vielleicht lieber nicht.
Ja, und die dann bekämpfen.
Ja, genau.
Am Mittagstisch.
Heimlich, ja. Öffentlich bekämpfen wir die und dann feiern wir zusammen Weihnachten. Mhm. Da hast du mir gesagt, du willst Weihnachten abschaffen, weil ich würde dann jetzt noch auf den Weihnachtsmarkt wollen, auf den Genussmarkt.
Geh mal schnell, aber sondern der Vorsitzende der Evangelischen Kirche AG hat vorgeschlagen, nicht Weihnachten abzuschaffen, sondern Weihnachten als Feiertag abzuschaffen. Das heißt sozusagen, der Konsumanlass ist weiterhin gegeben, nur wird er nicht mehr in der Familie verbracht, sondern am Arbeitsplatz. Schenken der Wirtschaft diese 3 Weihnachtsfeiertage, damit die Leute wirklich auch ihren Beitrag dazu leisten, weil überleg mal, wir sind jetzt seit 2000 Jahren liegen wir den Staat auf der Kasse mit diesen Weihnachtsfeiertagen. Mhm. Und irgendwann ist ja auch mal gut. Irgendwann muss man auch mal zurückgeben.
Absolut. Das heißt, wir könnten dann 3 Tage mehr produktiv sein und 3 Tage mehr auch konsumieren vom Schreibtisch aus. Perfekt.
Und diese lästigen Verwandtenkontakte wären auch erledigt geworden.
Ja, da Made nach Deutschland kommt, sind die ja eh demnächst erledigt, die verwandten Kontakte. Also das sieht doch alles gut aus. Das klingt nach einer schönen Zukunft. Wir planen weiter mit unseren 30 Millionen Abonnenten. Eine andere Welt, finde ich. Die sind gerade auf dem falschen Weg.
Absolut. Wir beide nicht. Wir sind auf dem richtigen Weg.
Wir beide sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt, Genussmarkt und werden uns hinter den Pollern dann irgendwie mit Glühwein betrinken.
Ja, man fühlt sich so sicher auf dem Weihnachtsmarkt. Das war ja. Ich weiß noch, in meiner Kindheit hatte ich permanent Angst vor Terroranschlägen.
Und ja, jetzt weiß man endlich, dass irgendwie so ein Auto aus dem Autoscooter rausfällt. Das ist ja nicht passiert. Aber weißt du, nach 12 bis 13 Glühwein ist die Sorge auch irgendwie relativiert.
Das ist auch wieder recht.
Auf dem Genussmarkt. Da gehen wir jetzt hin.
Ja, dann genieße es.
Wir trinken uns mit Lebkuchen.
Ich esse gleich Weihnachtsgans, Martinsgans noch.
Ja, nächste Woche erholen wir uns davon. Dann sind wir, glaube ich, nicht da. Und dann kommen wir wieder und berichten, was wir alles gefunden haben. Ich freue mich auf die 30 Millionen Abonnenten. Alles schön weitersagen. Dann
ja.
Machen wir hier die Welt mal eben heil.
Versprochen.
Ja, finde ich gut. Das ist doch ein Plan.
Mach's gut. Yes,
mach's gut, du auch.
Tschüss.
Tschüss.